Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. An der Stelle nochmal schönen Dank an alle, die mir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder was vom Magazin zusenden, dass es angekommen ist, was sie besonders cool fanden, das ganze Feedback. Wirklich krass. Also ich muss sagen, allein in den ersten Tagen war das schon so, dass echt so viel zurückkam, hätte ich nicht erwartet. Von daher vielen Dank an euch alle. Und heute ganz spannende Folge, freue ich mich schon einige Zeit drauf. Denn heute habe ich den lieben Max hier von der Seite Dartsport Deutschland, kennen die meisten bestimmt. Hi Max.
Hi, servus.
Ja Max, wir haben ja schon ein bisschen geschrieben im Vorfeld. Ich verfolge natürlich deine Seite auch schon länger. Auch schon bevor ich den Podcast angefangen habe und Co. Du bist ja auch im Management noch tätig, unter anderem für Ricardo. Und spielst natürlich auch selber Dart. Bevor wir die ganzen Bereiche mal so ein bisschen abklappern und du dann erzählen kannst, vielleicht kannst du den Zuhörern nochmal zu dir persönlich eine kleine Einleitung geben, wie du überhaupt zum Dart gekommen bist und wie das alles angefangen hat, dass du da so intensiv reingegangen bist in die Szene.
Ja, kann ich. Also, ich habe zu vielen einfach gar keine Antwort, weil das echt einfach so entstanden und gewachsen ist. Es ist entstanden ist das Ganze 2015, glaube ich, müsste das gewesen sein. Da ist der German Masters in der Veltins-Arena gewesen. Also, wie jetzt zum Beispiel die Australian Masters oder sonstiges, diese Exhibitions, the World Master Series, wurde dort in der Veltins Arena gemacht als Rekordversuch. Mit den meisten Zuschauern war das, glaube ich. Und da kennt man sich nicht aus wirklich und kauft einfach die günstigsten Tickets und dann saß man auf der Tribüne und man hat so von der Bühne gar nichts gesehen. Und dann habe ich angefangen, im Internet zu schauen, wo ich Ergebnisse finde oder wo ich die Spielpaarungen finde oder sonstiges, nichts gefunden, bei Instagram geguckt, nichts gefunden. Und kurz darauf habe ich mir gedacht, okay, ich mache es dann einfach selber. Und so ist das so ein bisschen entstanden, so ist Dartsport Deutschland entstanden. Und wie das Ganze dann gewachsen ist, ist eine gute Frage. Es hat sich einfach dann während Corona und so weiter so entwickelt und ja.
Lass uns da mal gleich einmal reingehen in diese Zeit von Corona, weil ich weiß, du hast damals ja auch so wie eine eigene Premier League ins Leben gerufen, ne, und hattest wirklich große Namen da am Start.
Ja, exakt. Also die ganzen Online-Turniere und so weiter und so fort. Will ich mich jetzt als Vorreiter dahinstellen? Nein, bestimmt nicht. Aber was die Online-Turniere mit Profispielern oder mit ambitionierten Profispielern angeht, bestimmt, weil ich habe mich mit ein paar Jungs unterhalten, wie Lukas Wenig, Dominik Rüllig und so weiter. Und die sagten alle, ist gerade scheiße. Wir können gerade nicht spielen. Nur alleine trainieren ist blöd. Mach doch mal was. Und dann habe ich die Premier League ins Leben gerufen und ich würde behaupten, mit sehr viel positivem Anklang und sehr gute Spieler waren auch dabei.
Auf jeden Fall viele große Namen. Wie habt ihr damals gemacht? Weil da war ja noch kein Autoscoring-System oder so am Start, oder? Habt ihr dann über eine App gemacht oder wie hast du das organisiert?
Die meisten haben bei 101 gespielt. Und haben sich dann einfach bei WhatsApp angerufen oder bei Discord oder sonstiges. Das Ganze mit dem Autoscoring, mit Discord oder mit sonstigen Apps wie oder Internetseiten wie Elo-Darts oder sonstiges zum Beispiel, gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also Leadarts kam da irgendwann mal, so mittendrin, sag ich mal. Aber ansonsten ganz normal N01 gespielt und dann mit WhatsApp angerufen oder Instagram Livestream oder sonstiges.
Naja, auf jeden Fall warst du da definitiv Vorreiter, auch wenn du jetzt so bescheiden jetzt gesagt hast. Gerade in der Größenordnung, Würde ich sagen, ist selbst bis heute wahrscheinlich schwer zu toppen. Bevor wir auf dein ganzes Management und was dann daraus entstanden ist aus der Seite und aus deiner Arbeit quasi ja, ins Detail reingehen, vielleicht nochmal zu dir selber als Dartspieler. Du machst ja auch einige, du bist doch im Verein, glaube ich, hast da sogar was mit gegründet, wenn ich richtig gesehen habe.
Ja.
Gib uns da vielleicht nochmal einen Einblick.
Ja, ich habe mit dem SSV Stockholm einen Verein gegründet, beziehungsweise eine Abteilung im Verein gegründet. Ja, da spielen wir ganz normal NWDV-Liga, ganz entspannt nebenher. Zu mir als Dartspieler gibt es nicht viel zu sagen. Ich zocke aus Spaß und zocke so ein bisschen nebenbei. Konzentriere mich aber auch schon lange nicht mehr darauf zu spielen oder sonstiges, weil da einfach keine Zeit mehr für überbleibt. Jetzt Next Gen letzte Woche und diese Woche spiele ich wieder Next Gen, aber auch eher als Freilos als mit irgendwelchen Ambitionen.
Aber du bist quasi auch an Bord, am Start. Und ich habe wohl gesehen, du hast ja schon noch öfter 60-Plus-Spiele dabei. Also du weißt schon auch, wie man gerade auswirft. Von daher bist du jetzt auch da nicht weit weg vom Fach, sage ich mal. Da gibt ja auch viele, die so eine Seiten betreiben und so und selber ja nicht spielen, weil der auch nicht schlimm ist.
Ja.
Aber du kennst quasi beide Seiten, sagen wir mal so.
Ja, das auf jeden Fall.
Dann lass uns vielleicht mal reingehen. Das ist, was wahrscheinlich auch die meisten Leute extrem interessiert und wo auch viele dich dann nochmal näher mit deiner Seite kennengelernt haben. Du bist unter anderem im Management-Team von Ricardo Petrechko, den natürlich jeder hier kennt. Wie kam es dazu?
Ich arbeite mit Ricardo seit 6 Jahren mittlerweile fast zusammen. Er wurde während Corona immer besser und die Ambitionen Richtung Tourcard wurden immer größer, Richtung Tourcard wurden immer größer. Und ja, so habe ich ihn nach und nach ein bisschen aufgestellt. Dann kam die Tourcard und ja, da hieß es erstmal, okay, Ricardo hatte keinen guten Ruf, sagen wir mal, ist vielen bekannt. Es war extrem schwer, Sponsoren und Ausrüster zu finden. Und da waren wir in der Situation, einen Deal mit meinem Dart-Coach eingehen zu müssen, sage ich mal. Die ist ermöglicht haben, dass Ricardo die Tourcard annehmen kann, weil da eine gewisse Gebühr für fällig wird, wenn man eine Tourcard gewinnt.
Gebühr im Sinne von jetzt den ganzen Kosten, die auf einen zukommen, meinst du, oder direkt jetzt eine Zahlungsgebühr?
Nee, eine Zahlung an die PDC tatsächlich.
Okay.
Und so eine Einstandsgebühr, sage ich mal.
Das ist ein spannendes Thema, habe ich so tatsächlich noch nicht gehört, weil an sich würde man denken, wenn man die Tourcard gewinnt, sollte der Zahlungsfluss eher andersrum ablaufen, sage ich mal.
Ja, nee, leider nicht. Nee, auf jeden Fall mussten wir dann einen Deal eingehen. Und wie drücke ich es diplomatisch aus? Es ist, ja, mein Dart-Coach war dann auf dem Blatt Papier als Sponsor und Management tätig. Diesen Management-Part haben sie aber nie übernommen. Also der ist immer bei mir geblieben. Und im Endeffekt war es für uns nur ein Sponsor. Sie haben mit Ricardo, sind mit Ricardo gewachsen, sind mit mir gewachsen und dann haben sich die Wege wieder getrennt. Und ja, mit der Zeit kam dann Datadart hinzu, das habe ich auch komplett organisiert. Wie ich finde, ein sehr erfolgreiches Ausstatter. Ja, ein sehr erfolgreicher Ausstatter der Zusammenarbeit, sage ich mal. Genau, Datadart war somit der einzige Ausstatter, die an Ricardo geglaubt haben zu der Zeit. Und ja, das ist der Grund, warum er auch momentan immer noch da ist.
Ja, ich würde sagen, die Bekanntheit wahrscheinlich ist ja auch extrem nochmal durch die Decke gegangen, spätestens nach seinem European Tour Titel damals. Ich glaube, da ist er doch in die Breite dann nochmal ganz anders transportiert worden, der Name Ricardo Pietrzyk. Also durch seine eigenen Leistungen quasi. Nimm uns mal gerne so ein bisschen mit. Für viele Management ist ja immer so ein Begriff, sage ich mal, wo man sehr viel drunter verstehen kann. Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt so einen PDC-Spieler managt, so wie du? Was sind da alles so neben Sponsoring Hauptaspekte, die anliegen?
Ich gehe immer gerne von dem Begriff Management an sich weg und sage einfach Unterstützer dazu, weil ich kein Vollmanagement betreibe. Also Lena, seine Freundin, macht sehr viel und ich stehe dann immer so mit Rat und Tat zur Seite, beziehungsweise kümmere mich um Dinge, um Anfragen und so weiter, wo Lena jetzt keine Kapazität für hat oder wo Ricardo einfach selber keinen Kopf für hat gerade. Ricardo gibt sehr ungerne Dinge aus der Hand, kümmert sich eigentlich, gerade was Reisen und so weiter angeht, kümmert er sich komplett selber darum, weil er das auch so möchte und weil er sagt, nee, dann weiß ich, wo ich wann sein muss und muss nicht nachfragen. Und ja. Es gibt viel Sponsoring-Anfragen, es gibt viel, also Social Media technisch, Instagram und so weiter. Mache ich mit Lena zum Beispiel zusammen. Ricardo schwirrt da selten, selten selber noch drin rum. Und ja, sämtliche Kleinigkeiten.
Wie ist denn dieser Aspekt der Selbstvermarktung? Sag mal, der wird ja in allen Sportarten immer wichtiger. Wir sehen es ja nicht nur im Dart, wo wir vielleicht mit Thema Premier League und so sehen, dass die Spieler, die sich selbst groß vermarkten, dann vielleicht bevorzugt werden. Oder ja, in anderen Sportarten ist es, würde ich sagen, fast noch krasser teilweise, dass halt, ja, sagen wir, Spieler aus der zweiten Reihe, die aber einen guten Instagram-Kanal haben, dann auch monetär deutlich besser dastehen als teilweise die in der Weltspitze. Also gibt es ja viele Sportarten, wo das so abläuft mittlerweile. Wie ist denn das in dieser Hinsicht? Weil ihr habt ja gesagt, ihr macht Social Media und Co. Merkt ihr da doll, dass sich da viel bewegt und verändert, so auch im Dartsport in dieser Hinsicht?
Ja, es kommt immer auf die Jahreszeiten drauf an, sage ich mal. Also momentan ist es relativ ruhig. Immer wenn Major kommt oder sonstiges, dann wird es wieder ein bisschen mehr und Richtung Winter, Richtung WM ist die Hürde los, sage ich mal. Aber ja, große Selbstvermarktung. Ricardo ist kein Fan davon, sich irgendwelche Videos für irgendwen zu drehen oder sonstiges. Ricardo sagt immer so schön, lasst mich einfach Dart spielen und kümmert euch um den Rest. Ricardo ist halt einer von uns. Hört sich blöd an, aber Ricardo ist ein Turnierspieler, ist einer, der durch ganz Deutschland gereist ist und der will einfach Dart spielen. Er darf den ganzen restliche drumherum, dann bekommt er immer mehr Bock, weil es halt dazugehört, weil er sich immer mehr als das ist mein Hauptberuf sieht. Aber ja. Sein Fokus liegt ganz klar auf Spaß haben und Dart spielen.
Ja, ist ja auch das, was ihn sehr sympathisch macht, muss man sagen, diese bodenständige Art. Und ich glaube, die gibt auch wahrscheinlich, also ich kenne mich jetzt im Ausland nicht so aus, aber es gibt wahrscheinlich keinen Profi, der so viel auch daneben noch spielt wie Ricardo. Also er spielt ja wirklich extrem viele auch so kleinere Turniere. Ist ja auch in Deutschland oft als Wildcard links und rechts dabei. Also das ist schon wirklich krass. Und Lubick stellt doch so diese Nähe zum Fan irgendwie dar, dass man ihn ja auch doch ab und an mal irgendwo erleben kann in Deutschland, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das wird auch nie weggehen. Also, der wird immer, sobald er Zeit hat, auf irgendwelchen Turnieren sein oder sonstiges.
Und ist ja auch so ein interessantes Thema, gerade wenn man Profi wird und so. Darüber sprechen ja auch viele andere Podcasts ab und an mal, über diese ganze Struktur, wie die Gelder verteilt werden und Co. Würdest du sagen, ohne jetzt bei Ricardo als das Beispiel zu nehmen, weil wir natürlich jetzt nicht über Zahlen oder irgendwas reden wollen, Aber insgesamt, wenn du so die Profiszene einschätzt, und ich sage mal, man kommt jetzt auf die Tour als Spieler und ist vielleicht, schafft es nach 2 Jahren gerade so die Tourcard zu halten, sagen wir mal. Welchen Anteil würdest du sagen, vom finanziellen Erlös machen dann die Sponsoren und Co. im Vergleich zum Preisgeld?
Also jetzt sagen wir mal, wenn du Platz 60 bis 80 bist in der Weltrangliste. Ja, die Sponsoren ermöglichen dir da in dem Bereich auf jeden Fall, dass du dich Profi nennen kannst. Wenn man da gut aufgestellt ist, kann man sich Profi nennen. Wenn du sponsormäßig da nicht gut aufgestellt bist, musst du halt, ich sag mal, noch arbeiten gehen, um sich das Ganze finanzieren zu können. Ja, ist in dem Bereich so ein 50-50-Ding, sag ich mal.
Ich kann mir nicht vorstellen, aus, sag mal, unternehmerischer Sicht gedacht, dass die Sponsoren ja natürlich sich irgendwie fragen, in den meisten Fällen, was ist die Gegenleistung sozusagen, also wie viel Reichweite oder Sichtbarkeit oder so gewinne ich dadurch. Und da wird ja wahrscheinlich das Thema Social Media dann auch da mit die größte Rolle spielen, geht man von aus, ne? Weil ja, die Floor-Turniere oder so, ob du da jetzt auf dem Trikot drauf bist oder nicht, wird wahrscheinlich für viele Unternehmen jetzt nicht so lukrativ sein, um irgendwo einzusteigen, sondern dann eher die Social Media Reichweite, oder?
Ja, natürlich. Also, desto größer dein Instagram-Kanal ist, desto größere Sponsoren bekommst du. Das ist, klar, werden manche, ich sag mal, Dart-interessierte Sponsoren auch auf dich aufmerksam, wenn du gute Leistungen bringst. Aber Social Media ist das A und O. Es ist leider so. Aber es ist ja im Fußball oder sonstiges nichts anderes.
Merkt ihr da jetzt, sag mal, die letzten 2, 3 Jahre so die Entwicklung in Deutschland vom Dart? Merkt ihr das auch so auf der Seite der Anfragen, die ja zum Beispiel Ricardo erreichen und so, dass es sich doll entwickelt, auch was das angeht? Also Sponsoring-Anfragen und Co., dass da auch immer mehr Unternehmen Dart auf dem Schirm haben?
Ja, auf jeden Fall. Dart wird immer populärer und immer größer und Firmen erkennen auch das Potenzial im Dart. Und wenn ich überlege, diese Energy Pulver zum Beispiel, Holy. Ich war mit Holy vor 2, 3 Jahren mal im Austausch. Da haben sie geschrieben, nee, danke, aber da hat es gar nicht so in unserem Interessenbereich. Und jetzt sponsern sie PDC-Events, Sponsor Martin und
Ja, ich glaube, es ist auch die Tendenz, die sich entwickeln muss, ne? Also aus meiner Sicht riesen viel Potenzial, was noch brach liegt, auch in der Dart-Szene, was jetzt zu so Sponsoring und Co. angeht.
ja.
Also, ich glaube, das ist der absolut richtige Schritt an der Stelle, dass das da weitergeht. Wir sind eigentlich, dürfen die Spieler, also Ricardo jetzt zum Beispiel, das PDC-Videomaterial verwenden für ihre Selbstvermarktung?
Wenn Copyright und so angegeben ist, ja. Also bei Bildern auf jeden Fall. Wie das bei Videos aussieht, müsste ich mich tatsächlich schlau machen.
Es muss
Ich
dann.
weiß, dass die PDC sehr speziell ist und von Spieler zu Spieler unterschiedlich betrachtet. Ja, es sind wahrscheinlich so Einzelmomente dann.
Weil ich mich das immer gefragt habe, weil das ist ja eigentlich, sage ich mal, aus Spielersicht, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt Profi und, sage ich mal, die PDC hat ja die ganzen Fernsehaufnahmen und so von mir, die perfekten Momente und so von meinen Spielen. Und das würde ich ja natürlich an sich ganz gerne dann auch auf meinen Account als Spieler rüberziehen, um die Momente auch mit meinen Leuten zu teilen. Also daher kam jetzt bloß der Gedanke, ob das machbar ist.
Ja, klar. Da müsste man speziell nachfragen.
Weil da gibt es ja viele Regelungen, generell auch mit dem Streaming-Verbot beziehungsweise Sondergenehmigung und Co. Ich habe zum Beispiel jetzt auch im Magazin die PDC erstmal rausgelassen, also keinerlei Berichte über den Profizirkel mit drin genommen. Soll ja
Ja.
sowieso um den Amateursport gehen, aber auch aus rechtlichen Gründen, weil ich da hoffe einfach mal, dass ich langfristig irgendwie Kontakt auch zu PDC und Co. bekomme, um dann vielleicht so Sachen vorher abzuklären. Weil an sich würde ich schon ganz gerne auch im Magazin langfristig über Next Gen und so berichten, weil das wäre ja auch was, was eigentlich noch sozusagen sonst nirgendwo so groß vorkommt, ne?
Ja, da quatschen wir nach dem Podcast rum.
So machen wir das. Ja, Management, du machst im Übrigen, die wollen wir auch nicht vergessen, ja nicht nur Ricardo als Management, sondern hast du noch andere Leute, denen du da hilfst und zur Unterstützung beiseite stehst. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen, da sind auch noch spannende andere Spieler und so ja andere Sportarten dabei.
Ja, also ich habe Alexander Michalczyk zum Beispiel, der kommt bei mir aus der Gegend. Ein sehr ambitionierter Spieler. Leopold Averbeck, sehr junger Spieler, sehr talentierter Spieler. Letztes Jahr deutscher Juniorenmeister geworden. Und ein Yannick Müller, auf den du gerade wahrscheinlich anspielen wolltest mit anderen Sportarten. Minigolf-Welt Nummer 1. Und der möchte jetzt auch im Dart angreifen. Und wenn ich seine Trainingsstatistiken sehe, da wird mir schwindelig.
Ja, fand ich krass. Ich habe mir seinen Instagram-Account nämlich auch angeguckt und dachte auch so, ja, vielleicht spielt er jetzt nebenbei Dart. Dann hat er da seine, wie du schon sagst, aus dem Training da seine Screenshots und so. Da dachte ich mir,
Ja.
aua, wo kommt da dann auf einmal her? Ja, nee, und ich bin nämlich zum Beispiel leidenschaftlicher Urlaubsminigolfer und habe deshalb mir das mal angeguckt, so auch die Videos von ihm. Da hat er wirklich, ich glaube, er ist ja so Europameister und solche Sachen geworden.
Ja, genau.
Also wirklich krass.
Ja, das ist jetzt auch Minigolf-WM Mitte August. Und Ziel ist da auch ganz klar, Weltmeister zu werden.
Ja, krass.
Und
Also auch so, ich finde
dann.
es auch einfach geil, so diese, wenn ich das sehe, wie sonst hast du ja Minigolf immer so diesen Spaßfaktor, tausende Familien auf dem Platz und so weiter.
Ja.
Und wenn du dann bei den Jungs da siehst, wie die da quasi genau wie beim Dart auch so mit vollem Ehrgeiz dabei sind und sich gegenseitig abfeiern und so, irgendwie ist es schon auch eine geile Stimmung. Auch so ein bisschen ähnlich mit Dart, fand ich, so was bei mir so rüberkam.
Ja, auf jeden Fall. Man kann das wirklich gut vergleichen, tatsächlich. Finanziell kann man das nicht gut vergleichen, weil was im Minigolf abgeht, ist bodenlos, sage ich mal. Also verbandsseitentechnisch und auch preisgeldtechnisch und so ist katastrophal. Also als Minigolf-Welt Nummer 1 kannst du dir nichts leisten. Du kannst dir
Das
nichts von
ist
kaufen.
traurig, ja.
Mit ein paar, ich spreche da mit Yannick sehr häufig drüber, weil mit ein paar Stellschrauben kann man den Minigolf ganz leicht in eine richtige Richtung drehen, wie Dart auch. Aber ich glaube, da ist der nächste Schritt noch sehr weit entfernt.
Ja, es braucht doch dann immer die richtigen Leute, die, sag ich mal, auch ein bisschen unternehmerisch oder marketingtechnisch denken und dann auch Sachen umsetzen, ne? Das ist halt immer das, was problematisch ist, gerade in der ehrenamtlichen Stufe,
Ja.
da aufzubauen. Vielleicht können wir auch darauf nochmal ein bisschen eingehen. Du hattest mir auch im Vorfeld gesagt, dass du ja auch so generell die ganze Entwicklung in Deutschland natürlich mitverfolgst, was Dart angeht. Wo siehst denn du auch hinsichtlich DDV und Co-Strukturen in Deutschland so die größten Stellschrauben, sag ich mal, aus deiner Sicht?
Die größte Stellschraube im DDV-Bereich zum Beispiel ist Kommunikation. Ich möchte gar nicht, eigentlich möchte ich gar nicht zu viel darauf eingehen. Ich bin extra mit dem Leopold Averbeck zu den German Masters nach Convestheim gefahren dieses Jahr, um mir selber ein Bild davon zu machen, was mir immer alles von allen Seiten berichtet wird über die German Masters, über die Organisation und sonstiges. Was soll ich dazu, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken? Es war eine Katastrophe. Also organisationstechnisch sowie Kommunikation und sonstiges eine pure Katastrophe. Und dann dann sitzt man den Samstagabend mit DDV-Verantwortlichen zusammen an einem Tisch, fragt ein paar Fragen und es kommen nur ausweichende Antworten und es kommen nur Antworten, die auf einem ganz anderen Bereich basieren und auf ganz andere Probleme basieren. Und es wird immer alles mit dem finanziellen Rahmen begründet, wo ich mich wirklich sehr schwer tue, weil man kann im Dart sehr viel erreichen und sehr viel Gutes tun, ohne die großen Finanzen auszupacken. Und man kann nicht immer alles auf Finanzen schieben oder auf, ja, das muss aber so, damit wir die Förderung von dem und dem bekommen oder sonstiges, sondern das kommt auch von alleine, wenn ihr mal das Problem am Schopfe packt und einfach mal wirklich euren Arsch aufreißt und eure Probleme beiseite schiebt und nicht auf die Spieler abschiebt, sondern euch mal um ein Turnier kümmert, was läuft und was nicht 2 Stunden später losgeht.
Ich selber kann es jetzt wenig beurteilen, weil ich war nicht vor Ort. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass es ein paar Probleme gab. Ich habe ja nur über die, sag ich mal, Ergebnisse und spielerischen Aspekte im Magazin mit berichtet. Da ist ja auch zum German Masters ein Teil drin.
Ja.
Was würdest du sagen? Also, ich selber kann generell zum DDV nicht viel sagen, weil ich habe noch keine großen Berührungspunkte. Ich hoffe, dass sich das jetzt durchs Magazin ein bisschen ändert, dass man da in Kontakt tritt.
Ja, sorry, ich muss lachen, aber ich glaube, es wird sich nicht ändern.
Ja, schauen wir mal, ich bin optimistisch noch eingestellt. Aber Florian, auf jeden Fall vom KSC, Florian Flickinger, hatte mir ja auch schon gesagt, dass aus seiner Sicht eventuell auch Sinn machen würde, den Beitrag zu erhöhen, um dann mehr sozusagen Raum zu haben für Projekte und so weiter. Woran würdest du sagen, liegt das aus deiner Sicht, da Probleme entstehen? Weil ich denke mir halt immer, da sind ja auch alles ehrenamtliche Leute, die da was machen und die werden das ja
Es
auch
sind nicht alle
jetzt.
Ehrenamtlichen. Die haben Festangestellte.
Okay. Okay,
Gibt
weil ich würde mir mal
Menschen.
denken, wenn jemand da was macht, dann wird er das ja auch versuchen, bestmöglich zu machen. Also woran liegt es dann, dass das vielleicht am Ende nicht so ist, wie man es sich vorstellt?
An Lieblingen, an persönlichen Präferenzen, die einfach vorgezogen werden, anstatt alle Spieler neutral zu betrachten und einfach den Dart in Deutschland nach vorne bringen zu wollen und nicht nur ihr eigenes Bundesland oder ihre eigenen Lieblingsspieler. Also
Und
es ist wirklich, ja, was im DDV abgeht, ist für mich erschreckend. Da gibt es so viel aufzuarbeiten und so viel, was nicht kommuniziert wird und was einfach unter den Tisch gekehrt wird. Und ja.
hättest du, sag mal jetzt aus deiner Sicht, du bist ja auch wirklich tief drin, so in den ganzen Strukturen in Deutschland, was da so existiert und so weiter. Gibt es jetzt, egal ob jetzt auf den DDV bezogen oder generell, gibt es für dich irgendwelche großen Projekte oder Verbesserungen, die du jetzt direkt im Kopf hättest, wo du sagst, da könnte man recht schnell ansetzen und was machen?
Ja, auch ein DDV-Ranglistenturnier-Ausstatter unterstützen, was Zahlungen angeht, was Bordanlagen angeht und sich nicht nur ins gemachte Nest setzen und dann die Turnierleitung übernehmen, die meistens von 2K kommt, wo die beim DDV, also beim German Masters zum Beispiel auch vom 2K kamen. Aber zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach nicht so knauserig sein, gerade bei den German Masters, bei dem Prestigeturnier, was der DDV sich eigentlich auf die Fahne schreibt, nicht so knauserig sein und nur und zu 2K sagen, hey, wir können aber nur einen Turnierleiter bezahlen, der muss dann halt alles machen. Also die Turnierorganisation an sich unterstützen, attraktiver machen. Und diese Antipathie gegenüber die PDC vielleicht einfach mal ein bisschen ablegen. Weil auf Verbandsebene werden wir nie dahin kommen, was man verdienen kann, wie bei einer PDC. Prestigemäßig nicht und geldtechnisch auch nicht. Und wenn ich dann so Aussagen höre, wie der und der spielt dann noch, will dann eigentlich Next Gen spielen, aber da ist parallel IYC in Dänemark und den muss ich dann noch überreden, dass er keine Next Gen spielt, sondern IYC spielt. Und ich denke mir, okay, aber wo verdient er denn Geld, wenn er die Top 64 erreicht und wo kriegst du einen Pokal als Sieger?
Ja, da muss ja sowieso dann noch jeder gucken, wo sein Weg hingeht und wie er selber sich das so vorstellt. Ich finde es nur generell ein bisschen schade, so von außen betrachtet immer. Das ist doch ja nicht nur in Deutschland, sondern das Problem haben wir, glaube ich, in mehreren Ländern, beziehungsweise auch ja, auf der höchsten Ebene der Verbände, dass da so eine Konkurrenz anstatt so miteinander so ein bisschen gelebt wird. Weil ich finde auch immer den Mittelweg eigentlich ganz schön zu sagen, wo kann man sozusagen nicht nur den konservativen Weg gehen, aber auch nicht nur den auf nur alles auf Geld ausgerichtet, sondern irgendwo halt zu gucken, was kann man sich zum Beispiel von der PDC abgucken, was funktioniert, welche sinnvollen Kooperationen eingehen und so weiter. Und dann meinst du vielleicht auch so ein bisschen, dass das vielleicht so zu verhärtet ist, die Seite.
Ja, definitiv. Es muss einfach ein Weg gefunden werden, wie man zusammenarbeitet und wie man alles zusammengestalten kann, weil also gemeinsam ist man stark, hört sich immer an wie so eine Floskel, aber es ist halt Fakt. Ja, es bringt dir nichts, immer gegeneinander zu arbeiten und irgendwelche Leute schlecht zu machen oder sonstiges, sondern einfach das größtmögliche Potenzial ist nur möglich, wenn man zusammenarbeitet.
Würdest du generell sagen, das hatte ich ja auch mit Florian schon mal so ein bisschen, ja, philosophiert über das Thema, zum Beispiel Thema Bundesliga. Wir haben ja in Deutschland ein extrem hohes Niveau, was die zweite Reihe angeht, würde ich sagen. Also das wird ja auch immer besser und gerade auch der Nachwuchs, was du jetzt sagst, da kommen ja jede Woche gefühlt irgendwelche Spieler, die 80 spielen können. Würdest du sagen, in der Zukunft braucht es auch irgendwie in Deutschland auch ein Format, wo auch ein bisschen Geld quasi drin ist, innerhalb der deutschen Community? Also, dass man beispielsweise bei der Bundesliga irgendwie dann auch für die Plätze ordentlich Geld ausschüttet oder wie auch immer?
Ja, ich kann dir jetzt die Antwort aus DDV-Sicht sagen. DDV würde jetzt dazu sagen, ja, aber wie sollen wir das finanzieren? Da wäre meine Antwort, okay, ihr bekommt von jedem Landesverband pro gemeldeten Spieler 10 Euro, glaube ich. Da frage ich mich, wo die ganze Kohle hingeht. Ja, also ja, sie fördern Kaderspieler und ja, sie haben mit der Jugend ordentlich Ausgaben, was Reisen und so weiter und so fort angeht. Trotzdem sehe ich da keine Relation zum Geld, was eigentlich dahin fließt. Und sie kriegen noch Förderung vom DOSB und so weiter und so fort, ne? Also es ist ja nicht nur die Mitgliedschaft, die sie von den Landesverbänden quasi bekommen, sondern es kommen ja auch noch Förderungen dazu.
Das müsste ja
Plus
im
Sponsoren.
Normalfall, sage ich mal, bei einem Verband doch relativ transparent eigentlich nachzuvollziehen sein, wo welche da wie sozusagen kommen und gehen. Im Normalfall, also kennen wir jetzt beim DDV nicht aus, aber so ist ja eigentlich die Vereinsstruktur in Deutschland, dass das eigentlich recht transparent sein muss, ne?
Sollte, ja.
Nur ich habe mich halt schon oft gefragt, so was wie eine deutsche Premier League oder so. Also natürlich ein anderer Name dann und so, aber dass man irgendwie sagt, die besten Spieler Deutschlands, die wir jetzt ja bei der Next Gen dann viel sehen, dass man da irgendwie wird eigentlich, hättet viel Potenzial aus meiner Sicht, auch wenn man dann vernünftige Streaming-Angebote dazu hat auf Twitch oder wie auch immer und das dann noch recht groß vermarktet mit Sponsoren und Co. Ich glaube, dass da eigentlich viel Potenzial ist, auch wirklich regelmäßig eine ganze Menge Zuschauer zu binden.
Natürlich ist da Potenzial. Das Potenzial ist unfassbar. Aber schau doch mal, also ohne dem jetzigen DDV-Nationalkader irgendwas absprechen zu wollen, ja. Da sind gute Spieler drin, wie Daniel Bauerdick, wie Marc Burmeister, wie Nico Blum, wie Markus Meier und so weiter, ja. Die haben alle Potenzial, aber das ist halt nicht die Garde an Spielern wie einen Franz Rötsch, wie einen Daniel Klose, wie einen Arno Merk oder sonstiges, die Tourcard-Ambitionen haben, wie ein Kevin Troppmann oder sonst was, weißt du? Die regelmäßig ihre 90 bis 100 spielen. Warum ist das für diese Spieler nicht interessant, ein Nationalspieler zu sein? Die bei WDF World Cups zu vertreten oder sonstiges. Warum kriegt es einen niederländischer Dartsverband hin, einen Jimmy van Ski, einen Danny van Treib, einen Alexander Merks in Nationalkader zu berufen? Und das für die interessant zu machen. Warum kriegt das der DDV nicht hin?
Ja, da gibt es
Ja.
auf jeden Fall generell, würde ich sagen, viel Gesprächsbedarf oder wie auch immer. Ich höre das von vielen Seiten. Die einen loben Sachen am DDV, aber viele andere kritisieren auch vieles. Von daher scheint es da generell in viele Richtungen Bedarf zu geben, Sachen zu entwickeln. Wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, ja, ob ich da auch persönliche Kontakte knüpfen kann. Das ist ja für mich immer das Wichtigste, dass ich dann auch quasi privat Eindrücke sammeln, weil was man von links und rechts hört, ist ja immer noch mal eine andere Ebene.
Ja, immer eigentlich, wie gesagt, deswegen bin ich extra zu den Gem Masters gefahren, um mir ein eigenes Bild zu machen. Ein eigenes Bild, ein eigener Eindruck sammeln ist immer das Wichtigste.
Genau,
Ja.
genauso sieht das, nämlich auch, dass man da nicht zu schnell urteilt.
Ja.
Vielleicht auch noch mal von dem Thema weg hin zur generellen Entwicklung Deutschland, aber auch was PDC angeht. Wenn du jetzt Prognose machen müsstest, dann würdest du sagen, in 5 Jahren, wie viel Tourcard-Holder haben wir dann?
Wir haben jetzt 12, oder?
Glaube ja.
Ja, ich glaube, dass wir uns dauerhaft so zwischen 10 und 15 einpendeln werden. Ich glaube, dass da der große Schuss nach oben wird in den nächsten 5 Jahren noch nicht kommen.
Glaubst du, wir kommen PDC-technisch dahin, dass alle Tourcard-Holder irgendwann Vollprofis sein können,
Ich
finanziell?
hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr und ich hoffe einfach, dass endlich ein Überdenken bei der PDC stattfindet, was die erste Runde angeht, der Pro Tour. Die brauchen nicht ständig den Sieg, also das Preisgeld für Runde 2 erhöhen. Die könnten das auch einfach. Diese Erhöhung auch einfach dem Erstrundenverlierer geben.
Also ein Antrittsgeld quasi, was schon auf dem
Ja,
Blatt noch nur.
und sei es nur 250 Pfund. Ja, die 250 Pfund brauchen sie nicht weiter erhöhen für Runde 2, sondern gibt den Leuten, gerade den nicht UK-Spielern, weil das meiste findet halt in UK statt, was Pro Tour angeht. Gibt den Leuten die Chance, Geld mit Erstrunden auszuverdienen und zumindest die Kosten zu decken und nicht, dass sie jeden Cent im ersten Jahr umdrehen müssen.
Ja, das wurde ja schon oft auch thematisiert, auch von anderen großen Podcasts im Dart-Bereich. Da höre ich auch immer wieder rein und da hatten die Themen ja auch schon groß und breit. Gerade auch natürlich für Spieler, wenn man langfristig sagt, man möchte das international noch weiter ausweiten, dass man teilweise ja noch Spieler hat, die eine Tourcard holen von Übersee und Co., dann ist es natürlich auch noch mal krasser, wenn die da für einen Flug für die Pro Tour am Ende, sag ich mal, einen Tausender bezahlen. Und dann ja
Ja,
nichts mitnehmen, dann ja.
es gibt in Asien und in Amerika bitte mit Sicherheit genug Spieler, die Potenzial haben, die Tour mitspielen zu können, aber das ist halt schlichtweg nicht bezahlbar. Wir müssten den ganzen Lebensmittelpunkt verschieben.
Ja. Naja, müssten eigentlich umziehen im Endeffekt, ne? Komplett mit Familie.
Ja.
Ja, also da wird viel passieren müssen, wie auch immer. Auf jeden Fall sehr spannende Einblicke, weil du ja nur noch wirklich extrem nah dran bist, durch die Arbeit mit Ricardo. Schöne Grüße an der Stelle auch übrigens an Ricardo und Lena, falls sie hier reinhören sollten. Und wir sind schon wieder fast am Ende von der Zeit. Ich mache es immer ganz gerne, Max, dass ich am Ende nochmal so die Frage stelle, wenn du jetzt dich selber treffen würdest, können wir jetzt ja mal beziehen auf dieses ganze Thema Management und Co., die ganzen Erfahrungen, die ihr jetzt auch zusammen gesammelt habt mit Ricardo. Und du müsstest dir einen Tipp geben zu der Zeit, wo ihr angefangen habt. Welchen Tipp würdest du dir selber mit auf den Weg geben?
Das Netzwerken, was A und O ist, und Kontakte knüpfen und gesundes Miteinander immer zum Ziel führt und nicht und kein Gegeneinander arbeiten.
Das ist eine schöne Botschaft. Da kann ich mich nur anschließen, dass der Weg miteinander immer eher zum Ziel führt. Und dann sage ich danke dir für die Zeit, danke euch für Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Und unten findet ihr nochmal alle Links auch zu dem Instagram-Kanal von Max, den die meisten von euch wahrscheinlich eh schon kennen werden. Und auch zum Magazin und alle anderen Links findet ihr unten. Danke dir, Max.
Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.